2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Donnerstag, der 10. Dezember 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört circa eine Stunde nach 19.10 Uhr heute den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue, das am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Ich habe ja heute einen Gast eingeladen, der bereits zum 8. Mal, wie ich meiner schlauen Liste entnehmen konnte, dabei ist und mittlerweile sogar Podcast-Kollege ist, von Hamburg nach Hamburg. Moin Thomas.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Wie gesagt, du warst schon ganz oft dabei. Die meisten sind also wahrscheinlich schon mal über dich als Gesprächspartner gestolpert hier im VDS-NDS-Format. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, lieber Thomas, stell dich noch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum genau Erzgebirge Aue?
Genau. Ich bin Thomas, lebe jetzt hier in Hamburg. Michael, du hast gesagt, von Hamburg nach Hamburg, bin jetzt seit 6 Jahren hier und komme eigentlich aus dem Vogtland, was eine Region, sagen wir, etwas westlich des Erzgebirges ist und ja, wie man es so üblicherweise sich wahrscheinlich vorstellt, aufgewachsen in der Region, dann durch Familie, durch meinen Vater zum Club Wismut Aue gekommen, schon als Kleinkind mit 5, mit 6 im Stadion gewesen, noch zu DDR-Oberliga-Zeiten. Da relativ schnell das Herz an den Verein verloren und da sind wir immer noch und natürlich auch immer noch sehr stolz und sehr happy, dass wir auch in der zweiten Liga hier im Profifußball mithalten können. Und ja, die Farben trage ich natürlich gerne, auch hier in Hamburg, in Norddeutschland. Und genau, es hat sogar so weit geführt, dass wir jetzt auch einen eigenen Podcast darüber machen. Und ansonsten zu finden bei Twitter als Tomino7, aber auch über die Kanäle des Podcasts immer gern zu erreichen.
Genau. Und wenn du ihn schon erwähnst, sag doch mal, wie er heißt.
Genau, unser Aue-Podcast heißt Zwei gekreuzte Mikros, der Aue-Podcast. Und zwei gekreuzte Mikros ist ja naheliegend, der Begriff. Wir sind aber zu dritt, also nicht nur drei Mikros, sondern zu dritt. Martin, Tobias ist noch mit dabei. Und das Witzige ist auch, dass wir irgendwie jetzt seit einem halben Jahr ungefähr alle 2 Wochen eine Folge aufnehmen. Ein ganz typischer Fußball-Laber-Podcast, wo wir die Spiele analysieren, die passiert sind. Eine kleine Vorschau auf die kommenden Spiele machen. Alles, was so rund um den Verein natürlich noch passiert, ab und zu auch mal so einen kleinen Schwenk auf ein paar gesellschaftspolitische Themen, jetzt natürlich auch Corona ab und zu, muss dann auch sein. Und macht Spaß einfach, dieses Medium zu nutzen, um den Verein etwas zu präsentieren, auch einer anderen Personengruppe, Klientel einfach zu präsentieren. Und dieses Medium war so bisher noch unbesetzt in Aue. Tatsächlich sind wir jetzt dann aber 2 Aue-Podcasts, weil zufälligerweise parallel dazu auch der Verein sich darum gekümmert hat, einen eigenen Podcast zu machen. Da ist auch ein Kumpel, Sören heißt der, der auch einen zweiten Podcast noch aufgebaut hat, der aber dann tatsächlich ein ganz anderes Konzept hat, eher sporadische Folgen, kleine Folgen, kurze Folgen bietet, so diesen typischen Fußball-Podcast, Laber-Podcast, wie man ihn sonst auch von anderen Vereinen kennt. Das machen dann eher wir, auch inklusive dieser regelmäßigen Spieltagsbetrachtung. Und das macht Spaß. Und so ein kleines Highlight bei uns ist immer der Helge der Woche, den wir küren.
Ich habe eure aktuelle Folge gehört vorgestern.
Genau, eine Anspielung auf unseren Präsidenten Helge Leonhardt, der ja regelmäßig Stoff bietet, in den Medien sehr aktiv ist. Und ganz häufig kein Blatt vor den Mund nimmt. Und wir versuchen das natürlich auch so etwas einzuordnen, würden da auch immer die Vereinsbrille abnehmen, um vielleicht auch einer gewissen Hörerschaft, die wenig mit Aue zu tun hat, so seine Aussagen so ein bisschen in den Kontext bringen, warum er das sagt, wie er das sagt. Dass es natürlich auch mit einer gewissen Sozialisation im Erzgebirge dann irgendwie auch zusammenhängt. Und macht aber immer wieder Spaß und ist bisher immer genug Futter alle 2 Wochen, dass wir einen Helge der Woche küren können.
Genau, ihr macht ja immer die letzten beiden Spiele, die ihr so besprecht und dann Vorschau auf das Neue und den Helge der Woche. Ich habe mir da immer so als Bild vorgestellt, so ein Wladimir Putin, der mit Oberkörper frei auf dem Pferd durch die Prärie reitet. So ist kann man das, sich das so ungefähr inhaltlich vorstellen.
Genau,
natürlich auf der Tonspur.
Muss man sich inhaltlich vorstellen und kann sich das auch bildlich vorstellen. Man kann es tatsächlich auch sich bildlich anschauen im Internet, weil aktuell er, glaube ich, vor zwei, drei, vier Wochen auch ein Foto gepostet hat, oberkörperfrei, wie er gerade aus einem Schwimmbad sozusagen so auftaucht und ja, oberkörperfrei erinnert dann natürlich auch sehr legendär an das Bild von Wladimir Putin, wo er durch die Prärie reitet. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Parallelen. Und ich glaube sogar, das Bild, was er hier darstellt, ist auch sehr bewusst gewählt, weil, glaube ich, auch so von der, jetzt will ich mal sagen, also von der Einstellung, von der Mentalität her und vielleicht auch vom Auftreten, ist tatsächlich sehr starke Parallelen zwischen Wladimir Putin und die Leonards insgesamt, das ist ja ein Brüderpaar, auch gibt. Und ganz aktuell, ganz witzig, habe ich nämlich gerade oder lese ich gerade eine Biografie von einem Ex-Manager von Aue und Trainer in Aue, Lutz Lindemann. Und da gibt es auch ein Interview mit den Helge-Brüdern. Und da beschreiben sie so die Zeit in den 90ern und 2000ern, als sie den Verein gerettet haben. Und da waren sie ganz stolz. Mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme, dass sie sagen, das war eine super Zeit zu Ende der 90er, Anfang 2000er. Wir haben den Verein geführt mit einer straffen, aber gütigen Diktatur. Also auch da sozusagen dieser Stolz, diktatorisch aufgetreten zu sein und straff geführt zu haben, Entscheidungen durchsetzen zu können, ohne Widerrede. Aber auch mit diesem Nebensatz, es war auch eine gütige Diktatur. Ne? Also man kann nicht sagen, dass Diktaturen immer schlecht sind. Im Erzgebirge scheinbar funktioniert es, dass Diktaturen auch gütig sein können. Das ist so die Haltung der Leonards. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, dass sie sehr, sehr viel Gutes für den Verein getan haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass es ohne das Brüderpaar in den 90ern den Verein wahrscheinlich so nicht mehr geben würde. Auf jeden Fall nicht in der Liga, wo wir aktuell sind. Aber das hat natürlich immer so zwei Seiten und man muss auch die ein oder andere Aussage dann einfach hinnehmen und runterschlucken, die halt einfach nicht zu der eigenen Position dann irgendwie passen. Ja, das ist halt immer etwas schwierig. Aber wie gesagt, viel Quellenmaterial, viel Inhalt, was wir im Podcast verarbeiten können.
Um das nochmal kurz abzurunden, Uwe Leonhardt war bis 2009 Präsident, glaube ich, und Helge ist es seitdem, oder gab es da nochmal einen anderen dazwischen?
Nee, Helge ist es, glaube ich, seit 2013 oder 14 ungefähr. So. Es gab noch mal einen anderen dazwischen.
Okay.
War auch so eine Art, dem Verein geht's schlecht und spielt gegen den Abstieg. Und dann wurde einer der Leonard, sozusagen dann der zweite Bruder, gerufen und er hat sich dann überreden lassen, hat gesagt, okay, ich mach's und seitdem geht's bergauf.
Ja. Okay, um das einmal abzuschließen, also ich habe natürlich auch schon öfter Auftritte von ihm gesehen, ich empfinde da immer einen großen Anteil Fremdscham, aber das ist natürlich aus der Ferne betrachtet, das liegt wahrscheinlich auch an dem Auftreten, was er hat, aber auch inhaltlich bin ich da manchmal ein bisschen ja, überfordert mit ihm irgendwie.
Genau, und das trifft uns ja genauso und deswegen thematisieren wir ja das auch, weil wir eben auch sagen, das kann man auch so nicht immer unkommentiert stehen lassen und irgendwie einordnen. Manchmal gelingt es uns dann auch nicht, das komplett einzuordnen, sondern dann muss man eben auch sagen, das ist Quatsch, was er erzählt und das ist gefährlich auch, was er erzählt. Aber es ist nun mal so und ja, unsere Aufgabe vielleicht als Podcast, das dann etwas einzuordnen und kommentieren.
Okay, alles klar, Thomas. Dann, ja, mir ist übrigens auch, als ich gesehen habe, zwei gekreuzte Mikrofone sofort eingefallen. Ich hätte ihn, glaube ich, genannt, den Podcast wäre eine Alternative gewesen, ein randvoll gefüllter Nudeltopf, der Aue-Podcast.
Genau, also ein Nudel-Podcast oder Nudelpod war auch im Gespräch.
Sozusagen. Ja, siehst du, ja.
Nudelpod, der Aue-Podcast oder ja. So. Das war auch genau, ist auch so eine Verbindung natürlich mit Aue, dann der legendäre Nudeldopf. Aber ja, wir haben uns dann für die zwei gekreuzten Mikros entschieden.
Zwei gekreuzte Mikrofone passt natürlich auch hervorragend. Gut, Thomas, gehen wir mal so ein bisschen rein in Sportliche in diese Saison. Im letzten Jahr hat Erzgebirge Aue den siebten Platz erreicht mit 47 Punkten, relativ entspannt, fand ich. Also während wir da lange unten drin waren sozusagen, habt ihr euch, ihr wart sogar zwischendurch noch weiter oben gewesen in der Saison, also eine relativ erfolgreiche Saison. Mit welchen Erwartungen bist du denn mit deinem Verein, für deinen Verein in diese Saison gestartet?
Genau, also es war dann eigentlich ein ähnliches Gefühl wie vor den Saisons vorher. Natürlich war es eine sehr, sehr erfolgreiche letzte Saison, wenn man auf die Zahlen schaut. Das war mit die erfolgreichste Zweitligasaison, die wir gespielt haben. Wir waren einmal, glaube ich, sogar Fünfter, aber das ist ja auch schon eine Weile her. Aber jetzt so in den letzten Jahren war das so die erfolgreichste Saison und ja, tatsächlich auch seit langem mal wieder eine Saison, wo man regelmäßig keine Abstiegssorgen hatte. Ansonsten sind wir ja auch immer sehr ist ja knapp da unten dem Abstieg entronnen und immer da unten rumgeknapst. Deswegen war es tatsächlich relativ entspannt, wobei man dann natürlich immer gucken musste, irgendwann mal die 40 Punkte zu erreichen. Und da haben wir uns dann auch im Frühjahr relativ schwer getan, auch mit der Corona-Krise dann irgendwie so unsere Probleme gehabt, wieder reinzukommen, als es wieder losging. Aber nichtsdestotrotz eine sehr ruhige Saison, wobei, und das war auch so eine der ersten Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, als wir uns mal die letzte Saison angeguckt haben und auch die Statistiken angeguckt haben, man schon sagen muss, dass echt überwiegend auch viele Spiele dabei waren, die wir recht glücklich gespielt haben. Also wenn man auf die Statistiken guckt, wenn man auf die Expected Goals-Rate guckt und da auf die Tabelle der Saison guckt, dann wird man uns weiter unten suchen müssen und nicht auf Platz 5, 6, 7 oder so da oben. Deswegen haben wir das auch schon relativ nüchtern eingeschätzt und haben gesagt, nehmen wir gerne mit, aber das darf jetzt kein Punkt sein, an dem wir uns orientieren für die kommende Saison, sondern da geht es natürlich auch wieder in allererster Linie gegen den Abstieg. Und so sind wir auch reingegangen und wurden auch jetzt auch schon mal auf die ersten Spiele blickend dann auch relativ hart auf den Boden der Tatsachen geholt, dass wir nämlich unser erstes Spiel im Pokal in Ulm relativ deutlich verloren haben, gleich 3-0 abgewatscht wurden und dass überhaupt keinen Unterschied gab zwischen Regionalliga, wo Ulm aktuell spielt und da nicht mal obendran und in einem fünften oder siebten der letzten Saison der zweiten Liga. Also das war schon ernüchternd.
Ich kann aber gut mit dir fühlen, uns ging es ja genauso. Wir sind ja auch gegen Regionalligisten ausgeschieden, relativ klar. Insofern hatten wir da Parallelen in der ersten DFB-Pokalrunde.
Ja, auch eine gewisse Tradition dann bei euch dann.
Ja, genau. Genau. Aber dafür seid ihr gut in die zweite Liga gestartet, ne? Mit 7 Punkten immerhin. Ne?
Genau, das war dann war es gleich, wahrscheinlich auch eine Woche später, war es dann auch gleich das erste Auswärtsspiel in Würzburg beim Aufsteiger, was ja auch nicht so ganz charmant ist, immer so am Anfang der Saison, aber da relativ deutlich auch 3-0 gewonnen. Auswärts auch gerade, was auch immer für uns immer so ein großes Problem war. In der letzten Saison, glaube ich, nur 2 Auswärtssiege geschafft. Jetzt gleich im ersten Spieltag ein Auswärtssieg. Dann gab es ein Heimspiel in Unentschieden, glaube ich, und dann auch gleich das dritte Spiel, auch gleich wieder ein Sieg, also 7 Punkte aus 3 Spielen. Da hat sich dann schon wieder gewandelt und wir sind recht happy in die Saison gestartet. Und das ist auch eigentlich immer noch so der aktuelle Stand, dass wir mit unserem Platz 8, wo wir aktuell stehen, sind wirklich sehr, sehr zufrieden sein können.
Ja, ihr habt 15 Punkte, seid auf Platz 8, habt immerhin 8 Punkte mehr als wir. Seid da auch überm Strich mit 4 Siegen, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also man kann schon sagen, dass ihr eigentlich doch recht erfolgreich, finde ich, in die Saison gestartet seid. Also ein bisschen Dämpfer hattet ihr jetzt, glaube ich, im letzten Spiel gegen Regensburg zu Hause. Genau. Da habt ihr 2-0 verloren, während ihr vorher dann in der Woche 4-1 in Sandhausen gewonnen habt. Da bin ich ganz neidisch drauf, weil wir in Sandhausen eher immer weniger reißen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Der ewige Mendel, euer Torwart, Kapitän. Mhm. Elfmeter-Killer mittlerweile, hat 4 Elfmeter in den letzten beiden Spielen gegen sich gehabt, 2 davon gehalten. Einen gegen Sandhausen, einen gegen Regensburg, ne?
Genau, richtig. Also da muss man sagen, das hat ihm so über die Jahre noch gefehlt. Also ich hatte es ja, oder wir hatten es auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt, jedes Spiel eigentlich packt er sich so 9 Steine zu seinem Denkmal. Es ist ja wirklich herausragend, was er wirklich Spiel für Spiel macht, Saison für Saison macht. Ist auch der Garant eigentlich in Aue, der uns auch regelmäßig die Punkte hält. In den letzten Jahren immer super Spiele gemacht, super Statistiken gehabt, auch mitunter der beste Spieler der zweiten Liga nach den Kickernoten gewesen.
Ist er jetzt auch tatsächlich wieder zum jetzigen Zeitpunkt.
Elfmeter nie so wirklich ein Killer gewesen. Das war dadurch, dass er auch nur, ich glaube, 1,83, 84, 85 ist, da wahrscheinlich immer so seine Defizite hatte, das aber ansonsten auch im Spiel immer wieder wettgemacht hatte. Aber das ging so letztes Jahr auch los, wo er schon auch, sagen wir mal, mehr als einen gehalten hat. Und jetzt, das war so der Fun-Fact der letzten 2 Spiele, dass wir in den letzten beiden Spielen tatsächlich immer 2 Elfmeter gegen uns bekommen haben. Aber 50% davon hat Martin gehalten. Und gegen Sandhausen war es wichtig, weil es dann das, ich glaube, 2-0 gewesen wäre gegen uns. Jetzt gegen Regensburg hat er, glaube ich, das 2-0 verhindert, aber das haben wir dann auch später bekommen. Da hat es jetzt nicht zu viel gebracht. aber natürlich auch da wieder wirklich ein Garant für den Erfolg in Aue.
Ja, und uns auch, hat auch den FC St. Pauli in den letzten Jahren oft zur Weißglut gebracht mit seinen guten Paraden und alles spricht dafür, dass der auf jeden Fall irgendwie mal so ein Denkmal wahrscheinlich bei euch bekommt. Der hat doch auch mal, hat er nicht auch mal ein Tor selbst gemacht, auch irgendwie?
Genau. Das war im letzten Spiel 2015 in Heidenheim.
Stimmt.
Das war tatsächlich so auch der Punkt, dass wir da hätten gewinnen müssen und liegen 2-0 hinten. Und ich glaube, sogar in der Nachspielzeit machen wir das 2-1. Und dann nochmal in der Ecke und er geht mit vor und macht nochmal zwei, drei Minuten später in der Nachspielzeit per Kopfball das 2-2. Und wir waren sozusagen ein Tor davon entfernt, nicht abzusteigen. Dann hat es natürlich so von der Zeit her nicht mehr geklappt. Aber er hat auch schon ein eigenes Tor in der zweiten Liga auf dem Konto.
Genau.
Wir waren auch nicht viele vorweisen.
Das stimmt. Wir waren übrigens der direkte Konkurrent von euch in dem Jahr. Okay. Da ging es um den Abstieg. Und ich weiß noch, wie lange wir gezittert haben. Und als wir sahen, dass das 2-2 da gefallen ist, da sind wir... kurz kollabiert alle. Genau.
Aber das ging auch gut. Wir sind abgestiegen. Wir waren ein Jahr in der dritten Liga, sind aber direkt wieder aufgestiegen. Und das ist vielleicht noch auch so eine witzige Statistik, dass wir immer 5 Jahre in der zweiten Liga sind und immer im fünften Jahr absteigen in die dritte Liga. Also das war 2003 sind wir aufgestiegen, 2008 sind wir wieder abgestiegen, dann sind wir 2010 aufgestiegen und hier 2015 wieder abgestiegen. Und jetzt 2016 wieder aufgestiegen und 5 Jahre später wäre jetzt genau diese Saison, nächstes Jahr 2021, eigentlich in der Fanszene natürlich gewitzelt wird, eigentlich sind die 5 Jahre wieder rum und jeder rechnet mit dem Abstieg. Schauen wir mal, eigentlich sieht es ja sehr, sehr gut aus bisher.
Ja, auf jeden Fall sehr solider Saisonstart für euch, kann man nichts gegen sagen. Bleiben wir doch mal irgendwie in der Abwehr, wo wir doch gerade beim Torwart waren. Sören Gonter spielt bei euch in der Innenverteidigung, hat zwischen 2012 und 2017 beim FC St. Pauli gespielt, war auch Kapitän, war eine wichtige Säule, war ein guter Typ, ist dann nach Dresden gegangen und ist jetzt im zweiten Jahr bei euch. Wie wichtig ist Sören für euch? Ist er der Abwehrchef bei euch?
Würde ich tatsächlich auch so bezeichnen. Es gibt einen Begriff, es gibt einen Begriff, den wir in jeder Folge des Podcasts verwenden, alle 2 Wochen, und das ist der Begriff Hüftsteif. Hüftsteif, mit dem Begriff beschreiben wir relativ häufig die Innenverteidigung bei uns, und da ist natürlich Sören Gonter ein Teil davon, aber auch noch der zweite Innenverteidiger Florian Ballas, der jetzt aus Dresden vor der Saison kam, bisher auch im letzten Jahr Kapitän bei Dynamo gewesen. Und die beiden zeichnet aus eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse Statur, auch eine gewisse Erfahrung in der zweiten Liga. Ich glaube, das sind so die Vorteile von den beiden. Ja, mit den Nachteilen beschreiben wir immer eben das Thema Hüftsteifigkeit, weil das wirklich so das Problem ist, dass wir relativ viele Gegentore kriegen durch Mittelstürmer von den gegnerischen Vereinen und entsprechend die Innenverteidigung dann das ein oder andere Mal schlecht aussieht. Nichtsdestotrotz bin ich sehr happy, dass wir Sören Gonter bei uns haben, weil gerade, glaube ich, das Thema Erfahrung sehr, sehr viel bringt bei uns. Das passt schon so. Das ein oder andere Mal hätte man sich dann gehofft, dass er dann doch vielleicht so 4, 5, 6 Jahre jünger ist, um dann vielleicht doch nochmal etwas schneller am Ball zu sein. Aber insgesamt, glaube ich, können wir zufrieden sein, so einen erfahrenen Mann bei uns in Aue zu haben, der auch mit Florian Ballas da hinten die Abwehr zusammenhält.
Genau, knapp 300 Zweitligaspiele. Und manchmal denke ich gerade, vielleicht wäre es auch jemand, der uns gerade weiterhelfen könnte in unserer Situation. Aber hätte, darauf müssen wir jetzt nicht gucken. Ich wollte nur mal gucken, wie der bei euch so angekommen ist, jetzt auch im zweiten Jahr. Und scheint ja da sportlich auch sein Glück jetzt gefunden zu haben irgendwie und ist da etablierter. Ja, Stammspieler, würde ich sagen. Ne?
Wenn er fit ist.
Absolut, genau. Ja. Absolut. Genau, wenn wir natürlich auch mal Richtung Sonntag gucken, wir hatten jetzt Torwart und auch mal so Abwehr, müssen wir natürlich auch mal auf eure Offensive schauen. Die ist, da gibt es so ein Trio, was sich so ein bisschen herauskristallisiert. Pascal Testro, Florian Krüger und Ben Zulinski. Testro immer irgendwie vorne mit dabei, wenn es um Tore und Assists geht. Zulinski entwickelt sich gerade, glaube ich, in den letzten 2, 3 Spielen. Und Florian Krüger ist für mich noch so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt. Wer ist Florian Krüger? Was macht er? Woher kommt er?
Florian Krüger ist aktueller U21-Nationalspieler und das, glaube ich, auch jetzt erst geworden durch uns. Absoluter Glücksgriff des Vereins, glaube ich, ein sehr gutes Scouting. Und wenn man dem Flurfunk oder dem Buschfunk trauen darf, dann ist tatsächlich das auf noch Hinweisen oder auf Zusammenarbeiten mit dem ehemaligen Auer-Trainer Tedesco passiert, der dann, nachdem er Auer gerettet hat, vom Abstieg der zweiten Liga nach Schalke gegangen ist und da er auch eine gewisse Zeit auch gute Kritiken bekommen hat. Und Florian Krüger kommt aus der Jugend von Schalke, ich glaube damals A-Jugend und ich glaube sogar A-Jugendmeister und Torschützenkönig in der A-Jugend-Bundesliga gewesen. Und wir haben ihn, glaube ich, jetzt aber auch schon mittlerweile im mindestens mal zweiten Jahr bei uns unter Vertrag genommen und haben ihn wirklich so nach und nach in die erste Mannschaft integriert und gerade so im letzten Jahr, glaube ich, hat er schon so dann gerade zum Ende hin dann sein Durchbruch bekommen oder Durchbruch gehabt. Dann in diesem Jahr auch wieder eingeschlagen, einige wichtige Tore gemacht, viele Vorlagen. Man muss sich so vorstellen, Anfang 20 relativ schnell, technisch relativ gut, vielleicht von der Körperlichkeit her müsste er noch was nachlegen bezüglich der Muskelmasse, aber ich glaube, so von seiner Spielweise passt es ja schon sehr gut. Und jeder hat eigentlich damit gerechnet, weil er in diesem Jahr nur noch Vertrag hatte, dass er entweder sogar vor der Saison schon weggekauft wird von einem Bundesligisten oder einem ambitionierten Zweitligisten, aber mal mindestens dann am Ende der Saison ablösefrei sich den Verein aussuchen kann, der für ihn die beste Zukunft geboten hätte. Und ich hätte auch Geld drauf gesetzt, dass er den Verein hier verlässt. Vielleicht sogar jetzt in der Winterpause mit, dass wir dann wenigstens noch etwas Ablöse bekommen hätten. Aber, und da sieht man auch mal wieder das wirtschaftliche Geschick von Helge Leonhardt. Er hat jetzt im Herbst präsentiert, dass er mit Florian Krüger verlängert hat, um, glaube ich, mal 2-3 Jahre. Und es sozusagen dann teurer wird für Vereine, wenn sie Florian Krüger verpflichten wollen. Und ja, das hat mich sehr überrascht, sehr positiv überrascht und bin ziemlich happy, weil ich glaube, er wird auch nicht mehr lange auch in Aue spielen und gehe ich mal auch von aus, dann seinen Weg finden, mal mindestens bei einem größeren Zweitligaverein, wenn nicht sogar einen Bundesligisten.
Ja, also klar, ich meine, das macht ihn auf jeden Fall teurer, wenn er irgendwie frühzeitiger geht und das ist natürlich klug vom Verein, das mit ihm geschafft zu haben, zu verlängern. Kann aber auch sein, dass er nochmal eine Saison ranhängt, weil er sagt, okay, ich bin U21-Nationalspieler, ich spiele ja bei Aue Stamm, in meiner Entwicklung lieber nochmal ein Jahr ranhängen, das kann gut sein, ne?
Genau, und dann ist es auch gut. Also das ist ja auch dann immer so ein Punkt bei Aue, die guten Spieler werden irgendwann weggekauft, ja, und man muss dann gucken, dass man mit dem Geld, was man dafür bekommt, wieder neue Spieler bekommt, um die entwickelt, damit die ein ähnliches Potenzial abrufen. So, und dann ist natürlich immer ein Punkt, wenn sie nicht gehen, auch gut, denn dann werden sie ihre Leistungen hier bei uns auch noch bringen, weil sie sich immer anbieten für höhere Aufgaben. Und klar, ich glaube auch so das Beispiel Pascal Köpke kann man hier vielleicht anbringen, der bei uns auch super eingeschlagen hat und viele Tore geschossen hat, auch ein großer Leistungsbringer bei uns war und dann ja sein Glück in der Bundesliga bei Hertha BSC probiert hat, da sich nicht wirklich durchsetzen konnte. Jetzt glaube ich ja vor der Saison dann zu Nürnberg gewechselt ist, da jetzt auch so ein paar Spiele gemacht, jetzt leider mit dem Kreuzbandriss erstmal ausgefallen. Aber da sieht man eben auch, es ist nicht immer klar, dass der Weg dann bei einem größeren Verein, beim Bundesligisten klar vorgegeben ist, dass man dann dort anknüpft und seine große Karriere startet. Auch das mag vielleicht für den einen oder anderen dann der ausschlaggebende Punkt sein, zu sagen, vielleicht noch lieber einen Moment warten und nochmal weiter lieber in einem niedrigen, klassischeren Verein spielen und da Leistung bringen.
Genau. Pascal Köpke, Sohn von Andreas Köpke, Ex-Nationaltorwart, ist wahrscheinlich auch so aus familiären Gründen vielleicht nach Nürnberg gegangen, könnte ich mir gut vorstellen. Aber na klar, man muss sich in der ersten Liga durchsetzen. Bei Hertha war das nicht so. Hätte aber auch anders sein können. Es gibt, glaube ich, nicht den idealen Weg. Oder man kann den idealen Weg erst hinterher sagen, dass er ideal war, glaube ich.
Ja, ja.
Vorher ist es relativ schwierig, ne? Ja, das sind die mir aufgefallen sind. Klar, Testro schon seit Jahren habe ich ja einen Leistungs- auch im Sturm. Ja. Und eigentlich fast dafür prädestiniert, weil wir ja tatsächlich diese Saison in jedem Spiel fast immer ein oder zwei Tore von dem Stürmer, von dem Mittelstürmer bekommen. Und das, was wäre er? Er hat auch schon oft gegen uns getroffen. Weiß jetzt gar nicht, wie oft, aber gefühlt war das schon ziemlich oft. Der kommt auch also, immer wieder auf den Punkt und fit immer in die Saison rein, habe ich das Gefühl bei dem, ne? Wenn er nicht gerade verletzt ist.
Genau, also er braucht so ein bisschen das Vertrauen des Trainers. Das hat er gerade so in der letzten Saison nicht so gehabt. Da war er auch ziemlich unzufrieden, weil er dann doch auch häufiger auf der Bank war. Da hat man dann auch wirklich andere Spieler eher mal spielen lassen oder auch das System eher defensiver gewählt, dass er dann rausrotiert wurde. Da war er auch tatsächlich sehr, sehr unzufrieden. Aber gerade so in dieser Saison wieder klarer Stammspieler, bringt regelmäßig Leistungen, hat jetzt, glaube ich, schon wieder 5 Tore in 10 Spielen gemacht. Ich glaube auch Topscorer mit ein paar Vorlagen noch.
Ja, 7 Punkte hat er. Also 5 Tore, ja. Und 2 Vorlagen hat er. Ne?
Okay. Also aktuell nicht aus der Mannschaft herauszudenken. Und wie du es gesagt hast, so ich würde es jetzt erstmal nur so auf das Duo reduzieren. Krüger, Testro, die sich wirklich so von den Qualitäten her super ergänzen. Der eine eher so ein bulligerer Strafraumstürmer, der aber doch auch mal überraschende Dinge machen kann. Und so einen flinken, wieseligen jungen Typen nebendran, der ihn dann mit Vorlagen füttert oder aber in die freien Räume stößt, die Testro mit seinem Können dann einfach aufmacht. Also das passt sehr gut. Und du hast noch angesprochen, Ben Zulinski haben wir vor der Saison von Paderborn geholt. So unser Königstransfer eigentlich vor der Saison. Ich glaube sogar auch zwar ablösefrei, aber trotzdem so der namhafteste und von dem namhaftesten Verein der Zugänge, die wir geholt haben. Tatsächlich erst in den ersten paar Spielen eher nicht so wirksam gewesen. Da hat man ihn eher weniger wahrgenommen. Macht, glaube ich, trotzdem aber im Hintergrund sehr viel fürs Spiel. Schließt Räume auch in der Defensive. Und jetzt gerade im Sandhausen-Spiel, also im vorletzten Spiel, mit 2 Toren maßgeblich am Erfolg mit beigetragen. Und jetzt im letzten Spiel in Regensburg waren eher fast alle schwach und Ben Zulinski auch. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, auf den man ein Auge haben muss. Und das ist auch gerade insgesamt, und dann würde ich es auch wieder aufs gesamte Trio beziehen, tatsächlich das Pfund, was Aue in den letzten Spielen die Punkte gebracht hat und auch in der letzten Saison die Punkte gebracht hat, wirklich diese Offensivpower auch aufgeteilt auf verschiedene Personen. Nassarov und Hochscheid kommen ja auch noch mit dazu, die sitzen aktuell nur auf der Bank oder ergänzen dann in der zweiten Halbzeit die Offensive. Das ist schon gut und das ist auch, was man in Aue gar nicht mal so gewohnt ist, wirklich so eine breite Auswahl an starken Offensivspielern zu haben. Das ist schon klasse.
Okay. Was meinst du denn, wenn wir Richtung Sonntag gucken, wie sich Aue präsentieren wird bei St. Pauli? Also ich meine, ich kann ja mal über uns sagen, wir sind gerade natürlich mit 7 Punkten da ganz dick unten drin, sind sehr verunsichert, muss man einfach so sagen, wissen noch nicht, wie wir quasi damit umgehen können. So fühlt es sich jedenfalls an. Was meinst du, wie Aue ins Spiel gehen wird?
Üblicherweise geht Aue ja in Auswärtsspiele immer relativ defensiv heran. So, das heißt, das würde ich aber hier auch mal sehen, weil man, glaube ich, auch immer noch überreicht ist, dass St. Pauli so tief unten drin steht. Auch so von den Namen, die ihr geholt habt, auch so jetzt keinen so derart namhaften, dass man sagt, da kann man direkt was verbinden. Aber ich glaube, ihr habt viele Talente geholt, wo jeder auch immer sagt, das waren wirklich gute Spieler bei ihren vorherigen Vereinen, aber tatsächlich ist noch nicht so geklappt hat, dass ihr das wirklich in Punkte umgesetzt habt. Und Dirk Schuster, unser Trainer, ja auch immer jemand ist, der auch eher den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sucht, sodass ich dann eher auch von der defensiven Herangehensweise rechne, dass der Trainer die Mannschaft so einstellt, weil man, glaube ich, auswärts immer bedacht ist, erstmal sicher zu stehen und zu gucken, was in der Offensive dann klappt und funktioniert. So dass ich mit einer ähnlichen Herangehensweise auch rechne. Auf der anderen Seite, und das hat man jetzt in dem Sandhausen-Spiel bei uns gesehen, kann die Mannschaft auch anders. Und da sieht man auch mal, wenn sie motiviert und selbstbewusst auch auswärts antritt, kann sie auch mal so einen Gegner überrollen, wobei auch das 4-1 in Sandhausen jetzt wahrscheinlich so 1-2 Tore zu viel war. Aber nichtsdestotrotz hat man da ein anderes Bild der Auer Auswärtsmannschaft dann gesehen. Das hoffe ich natürlich, dass sie dann ähnlich auftreten. Aber gerade so nach dem letzten Spiel jetzt in Regensburg, wo wir auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wurden, könnte ich mir eher so eine defensive Spielweise vorstellen, mit der Hoffnung, dass natürlich die schnellen Spieler wie Zulinski und Krüger dann über Konter was ausrichten können oder aber durch seine Bulligkeit Pascal Testro wieder mal ein- oder zweimal trifft.
Okay, dann nagel ich dich jetzt fest. Wie ist dein Tipp für Sonntag?
Ja, ich weiß ja, wenn du die Folge gehört hast, ich habe 1-1 getippt und wäre damit auch grundsätzlich zufrieden. Meine Podcast-Kollegen haben ja auf Aue getippt. Die sind sich, waren ja dann relativ sicher, den Schwung aus den letzten Auswärtsspielen wird mitgenommen und Aue gewinnt. Ich bin mal gespannt. Normalerweise ist ja Aue immer ein Angstgegner von euch gewesen. Jetzt
Immer
glaube ich,
noch, ja.
im letzten Jahr habt ihr, ich glaube, nach 10 Spielen mal wieder gewonnen gegen uns. Das war das Corona-Spiel.
1-0 war
Jetzt
das, ne?
irgendwann im Frühjahr, genau. Aber ja, das war natürlich immer, man kann ja sagen, auch das Saisonhighlight, wenn ich mich hier in die S-Bahn setzen konnte und in 10 Minuten, Viertelstunde beim Auswärtsspiel dabei war und wir ja auch regelmäßig Punkte mitgenommen haben. Das hat schon immer wieder Spaß gemacht. Aber aktuell 1-1 wäre ich wirklich zufrieden. Das wäre dann mal nach dem letzten Auftritt letzte Woche ein Punktgewinn für uns. Und ja, ich kann es ja auch nicht verhehlen. Eine gewisse Sympathie habe ich ja auch für euch. Deswegen, ihr braucht jeden Punkt und ein Unentschieden zwischen uns ist immer okay.
Ja, wo du gerade meinen Mit-Podcaster nochmal erwähnt hast, nochmal, man hat schon gemerkt, dass du hier durch eine tiefe Sozialisierung beim Millerntor gelaufen bist. Als dein Kollege sagte, Pauli, hast du ihn sofort und vehement verbessert, war ich ganz, ganz stolz auf dich, dass das hier alles
Es
Früchte trägt,
war
was wir tun.
genau, also es war auch nicht choreografiert und ich muss
Nee,
aber
wirkte auch nicht so.
genau, ich muss aber trotzdem die Blumen an Martin weitergeben, weil er das, glaube ich, war, weil das eingebracht hat.
Ach so, okay.
Genau, aber da wird natürlich schon drauf aufgepasst, dass das richtig ausgesprochen wird.
Okay, gut. Also du tippst ein Unentschieden. Ich tippe auf eine Wiederholung vom letzten Heimspiel gegen euch. Also ein 1-0. Wir werden zum ersten Mal zu 0 spielen, weil noch mehr Wert jetzt auf die Defensive gelegt wird und wir uns ganz dreckig diese 3 Punkte holen werden. Davon gehe ich stark aus. Deswegen ich tippe 1-0. Nur, dass wir da auch wieder eine schöne Gesprächsbasis haben für nächsten Montag, wenn wir nach dem Spiel sprechen. Ich danke dir erstmal, Thomas, schon mal für das Gespräch heute. Bevor wir zum Ende kommen, lieber Thomas, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Auf die hast du mich aufmerksam gemacht. Es geht um einen Pullover, den der Verein rausbringt zu Weihnachten. Erzähl mal, was ist das für eine Aktion?
Genau, also wie viele andere Vereine bietet Aue auch ein Weihnachtspullover an, ein Weihnachtspulli an. Es ist kein ugly Christmas Sweater, sondern tatsächlich ein sehr schöner, wenn man ihn sich so anguckt. Also man muss sich so vorstellen, ja, ich sitze gerade hier im Scheine eines weihnachtlichen Schwibbogens und einen erzgebirgischen Schwibbogen hat auch der Verein auf einen komplett schwarzen Pulli gedruckt. Also wirklich sehr schön, auch traditionell. Das Aue-Logo, beziehungsweise das alte Wismut-Aue-Logo mit drin eingebunden und als Schriftzug Weihnachtsland Erzgebirge relativ schön gemacht. Also so auf den ersten Blick echt schöner Hingucker und ich war schon heute am Donnerstag rausgebracht, war schon kurz davor, ihn zu kaufen, habe aber tatsächlich dann ja nochmal gezuckt, weil ich tatsächlich so eine Zwischenschrift dann relativ klein erst im zweiten Blick dann gelesen habe und ich tatsächlich so ja, etwas unsicher bin. Das steht zwischen diesem Thema Weihnachtsland, Erzgebirge, stehen drei Begriffe und zwar Identität, Heimat, Tradition. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass das natürlich auch so ein bisschen der Claim von Erzgebirge Aue ist, der Verkaufspunkt, der Marketing-Gag sozusagen sehr viel auf Tradition, auf Bergmanns Geschichte, auf Zusammenhalt, auf so ein Wir-Gefühl bauen und das natürlich auch oft in Slogans irgendwo transportieren, was ja alles in Ordnung ist. Aber gut, Begriffe Heimat, Tradition, das kann ich auch alles nur akzeptieren und gut finden. Der Begriff Identität hat natürlich hier irgendwie so ein Triggerwort für mich erreicht, wo ich einfach zucke und tatsächlich dieser Begriff Identität einfach politisch auch aktuell ja so belegt ist, wo ich mir dann halt schon die Frage stelle, muss das sein? Und ja, ganz ehrlich,
Ja.
hinterfrage ich mich jetzt einfach, bin ich zu sensibel und bin ich dazu angetriggert, dass mich das stört? Oder ist es wirklich ein Punkt, was man irgendwie
Ja.
mal diskutieren sollte, ob das jetzt sein muss auf einem Fanpullover?
Also natürlich, wenn man jedes Wort für sich nimmt, ist das schon, also natürlich, du redest mit einem St. Paulianer hier, wir haben da eine ganz
Genau,
andere Einstellung, die meisten
genau.
dazu, was sowas angeht. Das in der Kombination, also stößt mir dann doch schon relativ doll auf und genau wie es dir ja auch aufstößt. Also gut, muss man mögen. Also scheint ja irgendwie ja, eine gewisse Klientel oder eine Klientel abzuholen oder, wie soll ich sagen, Zielgruppe abzuholen, sonst würden sie es ja nicht tun. Also,
ne? Genau, ja. Also ich, genau, würde es jetzt auch nicht dann dramatisieren, aber gerade wenn es ein Pullover des Vereins gewesen wäre, könnte man jetzt noch eine gewisse Unwissenheit dann irgendwie sagen, okay, akzeptiert dann so, aber es wird auch proklamiert, dass es eben in Zusammenarbeit mit der aktiven Fanszene entstanden ist. Und jetzt ist aber die aktive Fanszene von Aue politisch nie groß in Erscheinung getreten und hat sich auch nie groß politisch positioniert, weder in die eine noch in die andere Richtung, was man im Osten ja erstmal positiv bewerten müsste.
Was man erstmal schaffen muss. Anderen,
ja. Genau, und trotzdem auf der anderen Seite ist immer noch auch ein Fanblock und ein Stadion immer noch ein Abbild der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich gerade auch in der Gegend, und das sieht man jetzt gerade in der Corona-Zeit, breite Personengruppen, breite Massen, die sich eben den rechten Rand dann eben angehörig fühlen und auch Thesen in die Richtung vertreten. Und jetzt hoffe ich nicht, dass das irgendwie so ein erster Wink in eine gewisse Richtung ist, aber ich wollte einfach jetzt nicht darauf aufmerksam machen, aber einfach meine Gedanken dazu teilen, dass das etwas ist, was mir aufgefallen ist und was mir irgendwie nicht so gut gefällt. Und kann sich jeder ein Bild davon machen. Im Fanshop Aue, kann auch online bestellt werden. Wie gesagt, einfach mal angucken und selbst ein Bild machen.
Ein Wink in die richtige Richtung, Richtung Marketing kommt von mir jetzt einfach mal. Mach doch lieber gerne diesen Ugly Christmas Pullover und mach dann nächstes Jahr rot-weiß in rot und weiß gehalten mit einem Nudeltopf drauf. Das ist nicht anstößig und das ist sogar so ziemlich positiv und sympathisch, würde ich das finden.
Ich werde es weitergeben, genau.
Gut, alles klar. Thomas, ich danke dir für das Gespräch heute schon mal. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich wünsche dir erstmal alles Gute. Glück will ich dir nicht wünschen für Sonntag, will ich echt nicht, weil wir das unbedingt brauchen.
Und brauchst du auch nicht, alles in Ordnung. Wir werden sehen am Montag, wenn wir dann wieder...
Wir hören uns Montag wieder. Nächste Woche, englische Woche. Wir haben hier viel auf dem Zettel beim Millerton. Da werden sich die Mikros nur so in die Hand gereicht. Insofern, den Auftakt machen wir dann, wie gesagt, mit dem NDS Aue Montag. Dann mache ich schon weiter mit VDS Düsseldorf und so geht das denn die ganze Woche rund. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Thomas, schönen Abend für dich. Bis Montag, mach's gut. Und den Hörerinnen wünsche ich eine schöne Restwoche und dann hoffentlich auch einen schönen Sonntag mit 3 Punkten. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.